Ja, sehr gerne. Vielleicht grundsätzlich mal habe ich dann zusammengefasst für mich gemerkt, okay, wir besetzen ja sehr schnell Personen, wir schreiben eine oder wir machen eine Stellenausschreibung und abgesehen davon, dass wir gerne natürlich Minimis, aber das müssen wir ja gar nicht eingehen auf das Thema. Wir suchen ja immer Leute, die so sind wie wir selbst. Und das ist das, was wir auch wertschätzen. Das merke ich schon auch sehr viel bei Führungskräften. Sie wertschätzen das, was sie selbst sind. Weil dann ist es, also wenn ich schnell innovativ auf New Work stehe, ja, dann werde ich eine Kollegin, einen Kollegen, der vielleicht ein anderes Mindset hat oder ein anderes an die Sachen rangeht, automatisch als schlecht bewerten. Ich werde es nicht als anders bewerten, sondern ich werde es als Negatives.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitash und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin, wie immer, Barbara Vitash und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, und heute spreche ich mit Katharina Roder. Katharina, schön, dass wir das gleich zum Jahresbeginn geschafft haben, dass wir beide uns die Zeit nehmen, uns heute mal in dieser Podcast-Episode zu einem ganz wesentlichen Thema auszutauschen. Danke, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, Barbara. Freut mich, hier zu sein.
Ja, total gerne. Katharina, du bist seit mehr als einem Jahr nun Head of People Development und Culture bei der ÖBB Infrastruktur und bringst gerade das Thema Positive Leadership, das nötige Growth Mindset in die Organisation. Wichtig sind dir dabei auch Themen wie Top Job Sharing, das du selbst erlebt hast und somit deine Doppelrolle als Mutter einer kleinen Tochter und deine beruflichen Herausforderungen zu meistern. Vorher hattest du die Leitung von Recruiting und Personalentwicklung bei der Donau-Universität Krems inne für 750 Mitarbeiter und hast nun den Sprung in den österreichischen Konzern mit mehr als 18.000 Mitarbeitern gemacht. Das ist sozusagen dein ganz eigenes Growth Mindset. Katharina, du bist davor im Bundesrechenzentrum und an der Wirtschaftsuniversität für Learning Design, Program Management und Executive Education verantwortlich gewesen und hast auch hier den Sprung gewagt vom FAB, wo du Trainerin, Coach und Case Managerin gewesen bist. Ebenso hast du das BPM in Österreich mitbegründet und bist heute noch stellvertretende Leitung und bist auch ehrenamtlich tätig bei Bund Hans, einem Verein zur Förderung von Chancengleichheit. Gratulation zu deinem ganz besonderen bunten Blumenstrauß an Erfahrung und Expertise, die du einbringst. Katharina, habe ich noch etwas vergessen?
Vielleicht meine Ausbildungen. Ich habe Wirtschaftspädagogik und dann während meiner Arbeit beim FAB auch noch Psychologie gemacht.
Genau. Kannst du noch sagen, was das FAB ist?
Ja. Gerne. Das ist ein Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung und unterstützt Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen, die etwas länger arbeitssuchend sind oder Mindestsicherungsbezieher noch nie gearbeitet haben, wieder in die Jobwelt zurück.
Katharina, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch etwas besser kennenlernen können, magst du uns mal drei Meilensteine sagen, die dich hierher gebracht haben? Also beruflich und auch privat, da wo du jetzt bist und warum du dir gerade heute oder vielleicht auch mit der Reife und mit den Erfahrungen der vergangenen Jahre das Thema Positive Leadership und Growth Mindset ja auch als Lebensphilosophie auf die Fahne geschrieben hast.
Ja, sehr gerne. Vielleicht so von meiner Ausbildung gestartet. Ich habe die Handelsakademie abgeschlossen und danach hätte ich gerne eigentlich Kunstgeschichte studiert. Aber man will ja nicht so in Anführungszeichen brotloses Studium, ein Studium, wo vielleicht die Arbeitslandschaft eine etwas schmalere ist, aussuchen und habe das für mich dann für Wirtschaftspädagogik entschieden. Ja, das habe ich sehr gern gemacht und habe dann aber trotzdem nach 10 Jahren Wirtschaft gedacht, ich möchte viel mehr, also Gewinnorientierung, nach der Gewinnorientierung wollte ich ein bisschen mehr für den und mit den Menschen machen und habe mich dann wirklich zwischen zwei ersten Jobs für den Sozialbereichsjob entschieden und habe dort innerhalb von 4 Jahren 400 Klientinnen und Klienten begleitet in allen möglichen Lebenslagen. Es war immer so eine Begleitung von circa einem Jahr, manchmal kürzer, manchmal selten, aber doch auch manchmal länger. Und habe da wirklich von Scheidung, Obdachlosigkeit, es gab auch Manager, die ein Burnout hatten und mit denen habe ich dann einen Businessplan geschrieben für ihr Geschäft, was sie irgendwie Selbstständigkeit, was sie machen wollten. Also wirklich von A bis Z alles, was so die Menschen durchmachen im Leben. Und es war doch mein erster Job mit 27 dann auch war ich sehr konfrontiert mit richtig harten Lebensthemen. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine der wichtigsten Stationen, wo ich enorm viel gelernt habe zum Thema Kommunikation und Gesprächsführung. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich auch für Psychologie entschieden habe. Und das war natürlich so der zweite Baustein, wo ich sage, da habe ich es dann gemerkt. Und das sage ich jetzt bewusst auch in dem, was bedeutet Growth Mindset, was bedeutet stärkenorientiert zu arbeiten, weil ich habe in meinem Studium der Wirtschaftspädagogik habe ich zwar auch gern gemacht, aber ich habe gemerkt, okay, es gibt so ein paar Fächer, die erledigt man super. Ja, Statistik mochte ich, aber ich habe mein Psychologiestudium mit 1,4 in Freizeit abgeschlossen, mit einer Gesamtnote mit 1,4 und ich dachte immer, ich bin eigentlich eher so ein Dreier-Typ. Also nicht, wenn man begeistert ist von etwas. Also das gibt man viel mehr her. Das war so das Zweite. Und dann würde ich sagen, natürlich die ganzen Jobs, die ich gemacht habe, aber sicherlich auch der Sprung dann zur WU Executive Academy, genauer gesagt, wo ich dann intensiv mit Führungskräften gearbeitet habe, also wirklich von den Menschen, die eher der Schicht angehören, dass sie überhaupt keinen Job haben, zu den Top-ManagerInnen der österreichischen Landschaft. Und hier habe ich die digitalen Themen aufgebaut, viel auf Englisch gesprochen, war plötzlich auf Bühnen und musste genau das konkret Gegenteilige tun. Was es aber verbunden hat, war immer, was kann ich tun, um Menschen weiterzuentwickeln? Sei es jetzt der Top-Manager oder eben jemand, der obdachlos ist und die sich freuen würde, wenn er wieder Zähne hätte zum Steak essen. Das meine ich, das ist wirklich ein reales Beispiel. Das hat sich durchgezogen und das habe ich gemerkt und das geht's mir. Wie kann ich Menschen dazu bringen, das herauszufinden für sich selbst, was sie gerne machen, was sie mit Leidenschaft machen und dass sie vielleicht dann in den Flow, dann ins Erlebnis kommen. Mhm. Ja, so würde ich es zusammenfassen.
Ja, Barbara. Sehr, sehr spannend. Katharina, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn es ein innerer Antrieb ist oder deine intrinsische Motivation ist, Menschen zu entwickeln, dann ist es eigentlich fast egal, wo sie stehen. Langzeitarbeitslos oder als Top-Manager. Es geht ja darum, den oder die Einzelne bei dem nächsten Schritt zu begleiten. In meiner Podcast-Episode Nummer 15 habe ich zum Thema Positive Leadership mit Dr. Markus Ebner gesprochen. Markus ist der wesentliche Gestalter von Positive Leadership und dem daraus entwickelten Permalead für eine bessere Arbeitswelt. Ich erlebe ihn sehr stark in der Forschung und auch in der Lehre, zum Beispiel durch die Ausbildung von Beraterinnen und Beratern. Bei dir erlebe ich jedoch vor allem, dass du Positive Leadership in die Organisation bringst. Das heißt, es ist bei dir der gelebte Alltag im Team in deinem Einflussbereich.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen zu groß gesagt, dass ich sie in die Organisation bringe. Das klingt so, als würde ich sie in die ganze ÖBB bringen. Wäre natürlich eine gute Vorstellung, wäre auch ein Wunsch und ist auch ein Thema, Zielsetzung der in unserer Personalentwicklung. Aber ich würde sagen, ich lebe es vor allem selbst im Team oder versuche es und hoffe, dass es gut ankommt und so auch ankommt, wie ich es mir wünsche. Also das heißt, ich lebe es bei mir selbst und hoffentlich im Team, sage ich jetzt mal so. Ein bisschen selbstkritisch natürlich auch. Vielleicht, wie ich dazu gekommen bin oder warum ich das überhaupt wichtig empfinde. Ich habe mit dem ganzen Thema in meinem Wirtschaftspädagogikstudium begonnen. Wir hatten da eine sehr tolle Professorin, die das eigentlich in drei Bausteine aufgeteilt hat. Das Thema Kompetenzentwicklung der persönlichen, sie hat das E-Portfolio genannt. Mhm. Wir hatten im ersten Semester nach 3 Jahren und dann so zum Ende des Studiums, nach 4,5 Jahren, mussten wir jeweils immer ein Kompetenzportfolio ausfüllen. Das war sehr, sehr spannend, weil wir haben uns wirklich auseinandergesetzt mit unseren eigenen Kompetenzen, ja, und zwar im Rahmen der Handlungskompetenzen. Das heißt Fachkompetenz, Methodenkompetenz, persönliche Kompetenz und soziale Kompetenz.
Ja.
Das war schon mal für mich das Erste, wo ich gedacht habe, da geht's jetzt mal nicht nur um die Fachkompetenz, mhm, die ich hier mitbringe, ja, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Statistik, Mathe, sondern es geht hier um auch etwas anderes, und zwar, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gehe ich mit mir selbst um, das ist das typische Zeitmanagement etc. Und das war schon mal ein bisschen breiter als sonst, und es war wirklich auch faszinierend, sich mal mit den eigenen Fähigkeiten und Stärken auseinanderzusetzen. Mhm. Das fand ich schon super, und das war so der erste Schritt. Der zweite Schritt, ja, war sicherlich der, dass ich während meiner Zeit beim FAB gemerkt habe, es bringt nichts, dass ich als Sozialarbeiterin die Probleme meiner Klientinnen und Klienten löse, sondern ich muss sie dazu bringen, dass sie es selbst lösen. Also dieses Hilfe zur Selbsthilfe, und ich finde auch, das zieht sich durch, ja.
Absolut.
Weil wenn ich die Kompetenz der Menschen wegnehme, ja, und sage, ich als Führungskraft oder ich als Beraterin weiß es besser als du, das ist, finde ich, kein richtiger und guter Zugang, um Menschen zu entwickeln, sondern man muss ja dort ansetzen. Mhm. Und das ist natürlich auch in der Wirtschaftspädagogik, das ist sozusagen der pädagogische Bereich. Wie können wir lernen? Ja, wir können nur dort lernen, wo wir sind. Wir können nicht überfordert werden und auch nicht unterfordert werden. Beides bringt uns nicht weiter, sondern es muss einen Anstoß geben, mhm, sich weiterzuentwickeln. Aber das Entwickeln passiert selbst.
Ja.
Also das war so der zweite Part, diese Zeit beim FAB, wo ich gemerkt habe, wie bringe ich Menschen dazu, etwas zu tun und aus sich rauszukommen. Mhm. Und ich glaube, es war auch eine super spannende Kombination, weil ich bin mit vielen Sozialarbeitern natürlich gesessen, die so diesen intrinsischen Trieb gehabt haben, die Probleme für andere zu lösen.
Ja.
Und ich war aber aus 10 Jahre fast Wirtschaftsausbildung eher so, bitte, wir brauchen Lösungen und Resultate.
Ja.
Und ich glaube, diese Kombination aus, ich möchte auch Menschen helfen, aber ich möchte, dass sie zur Lösung kommen,
ja,
sehr effizient. Also ich war dann auch sehr erfolgreich im Besetzen der Menschen bei sämtlichen Jobs. Und dann kam ich zur Wirtschaftsuniversität, und dort habe ich natürlich Leadership-Entwicklung gemacht. Und wir hatten dann tatsächlich damals mit der damaligen Führungskraft diesen Stärken-Workshop gemacht, mhm, von dem ich gerne auch später etwas berichte, wo wir uns wirklich mit unseren eigenen Stärken beschäftigt haben. Und am Ende des Tages haben 2 Kolleginnen, also ein Kollege und eine Kollegin von mir, tatsächlich die Projekte gewechselt, weil, mhm, die gemerkt haben, die sind falsch zugeteilt worden. Mhm. Ihre Stärken, mhm, hatten nicht. Das fand ich, das hat mich auch extrem geprägt, dass ich gemerkt habe, okay, wenn wir die Leute dort einsetzen, wo sie sich wohlfühlen, dann leisten sie mehr und dann funktioniert das auch besser. Und vielleicht noch eine Sache, die mich sehr begeistert hat in meinem Psychologiestudium, die Selbstbestimmungstheorie von Desind Ryan, wo es darum geht, was motiviert den Menschen tatsächlich zur Leistung? Und das habe ich mir wirklich etwas, was mich auch immer begleitet, wo ich immer mitdenke, ist das Thema, wir müssen uns kompetent fühlen in dem, was, mhm, wir tun.
Ja.
Wir müssen eine gewisse Autonomie von unseren Führungskräften haben oder von den, welcher Art auch Leaders, die wir haben. Und wir müssen uns zugehörig fühlen.
Häufig hören wir bei unseren Kundinnen und Kunden, wie können wir diese neue Arbeitsweise, dieses neue Mindset in die Köpfe unserer Belegschaft bringen? Genau dazu haben wir von Vitage und Partner in Kooperation mit der Technischen Hochschule in Aschaffenburg die New Work Mindset und New Work Mindset Plus Lernreisen für Mitarbeitende und Führungskräfte entwickelt. Es ist ein 12- bis 16-wöchiges Programm im Circle Learning, wo alle Teilnehmenden sich zu Themen wie Mindfulness, Feedback, Konfliktmanagement, Teamdynamiken und Self- und Teamleadership und vieles mehr austauschen und mit und voneinander lernen. Selbst organisiert und doch begleitet. Der starke Fokus auf den Transfer in den Arbeitsalltag machen diese Corporate Learnings zu einem wichtigen Tool für Learning und Development. Schreib uns gerne, wenn du weitere Infos möchtest. Ja, Professor Dr. Carsten Czermuli, den ich vor Weihnachten in einem Vortrag gehört habe, spricht zum Beispiel vom psychologischen Empowerment, also davon, dass Menschen wieder das Erleben von Bedeutsamkeit, von Wirksamkeit, von Selbstbestimmung und von Einfluss wahrnehmen können. Er meint, dass es Empowerment und New Work nicht auf Rezept gibt und auch nicht der eine Weg existiert, um es in Unternehmen einzuführen. In meinem Podcast Love to Lead, wo wir jetzt gerade sind, für New Work und New Leadership, möchte ich gerne Wege aufzeigen, um Führung wieder zu lieben, so wie du es in deinem Werdegang bisher gemacht hast. Was sollte eine Führungskraft wissen, wenn sie stärkenorientiert arbeitet? Und was habt ihr in dem Stärken-Workshop gemacht, von dem wir beide ja im Vorfeld gesprochen haben?
Ja, sehr gerne. Vielleicht grundsätzlich mal habe ich dann zusammengefasst für mich gemerkt, okay, wir besetzen ja sehr schnell Personen, wir schreiben eine oder wir machen eine Stellenausschreibung und abgesehen davon, dass wir gerne natürlich Minimis, aber das müssen wir ja gar nicht eingehen auf das Thema, wir suchen ja immer Leute, die so sind wie wir selbst und das ist das, was wir auch wertschätzen. Das merke ich schon auch sehr viel bei Führungskräften, sie wertschätzen das, was sie selbst sind. Weil dann ist es, also wenn ich schnell innovativ auf New Work stehe, ja, dann werde ich eine Kollegin, einen Kollegen, der vielleicht ein anderes Mindset hat oder anders an die Sachen rangeht, automatisch als schlecht bewerten. Ich werde es nicht als anders bewerten, sondern ich werde es als Negatives. Und das ist etwas, wo ich extrem vorsichtig bin und wo ich sage, das möchte ich nicht. Als ich zur ÖBB gekommen bin, war das Erste, was ich gemacht habe, ist, also ich habe so ein Team von 22 Personen mit meiner Kollegin zusammen. Wir machen das ja in Top-Job-Sharing, wie wir auch vor dem Podcast schon mal gesprochen haben. Ich habe mal mit allen 22 Personen ein Einzelgespräch geführt und habe mir angehört, was sie so machen. Und es ist so ganz spontan von den Leuten gekommen, dass sie mir erzählen, was sie so im Job machen. Und das habe ich auch angehört. Aber dann habe ich sie gefragt, was machst du gerne? Was sind denn daheim deine größten Projekte? Was sind deine Leidenschaften? Was machst du gerne? Wo fühlst du dich wohl? Und es war ganz spannend, weil eine Kollegin zum Beispiel alleine ein Haus gebaut hat in dem Jahr, wo ich eingestiegen bin bei den ÖBB. Also das ist schon sehr wichtig als Führungskraft, dass man weiß, was für Kompetenzen die Menschen auch neben ihrem Job haben. Und dann habe ich eben diesen Stärken-Workshop gemacht. Den habe ich so aufgebaut, dass ich auf Basis dieses Kompetenzportfolios, was ich ja vorhin berichtet habe, was ich auf der Uni kennengelernt habe, ich habe die Leute mal sich selbst bewerten lassen und dann habe ich sie auch noch ein bisschen verdonnert dazu, dass sie das Feedback von Kolleginnen und Kollegen entgegennehmen. Und das war schon mal die erste Herausforderung, weil die Leute sich sehr schwer getan haben, positives Feedback und Rückmeldungen zu nehmen von den Kolleginnen und Kollegen. Natürlich war der Auftrag des ganzen Tages, dass es darum geht, was wir können und nicht, was wir nicht können. Auch da habe ich immer dann sozusagen wie beim Fußballspielen, da denke ich an den Podcast mit Katja, die rote Karte gezogen und habe gesagt, nein, ich will jetzt nicht hören, was du nicht so kannst, sondern ich will hören, was du kannst, was du gerne machst. Und wir fanden heraus, dass ein Kollege, der im Bildungsmanagement arbeitet, Französisch kann. Das muss man jetzt nicht direkt brauchen, aber Long-term kann es ja mal spannend werden. Und wir haben diesen Workshop so gemacht, dann habe ich mich von Belbin, kann man gut oder schlecht finden, egal, aber uns ging es dann auch um die sozialen Rollen. Was habe ich denn für Rollen im Team? Weil wir sind ein großes Team, ja. Und das haben wir dann alles auch nochmal auf Plakate dargelegt, indem wir uns gegenseitig gezeichnet haben. Dann soll ein bisschen auch Humor dabei sein. Und worum ging es grundsätzlich? Grundsätzlich ging es einerseits darum, dass Wertschätzung seitens uns Führungskräfte mal gespürt wird, dass es egal ist, wenn jemand nicht unbedingt sehr innovativ ist, sondern gerne genau arbeitet oder ganz tolle Beziehungen mit den Personen, mit den Führungskräften haben, die sie betreuen, die sie beraten.
No.
All das wurde mal in diesem Raum gewertschätzt. Und nicht nur die Personen, die uns ähnlich sind, im Verhalten als Führungskräfte, die, sondern die komplett was anderes machen oder anders sind. Das war mal so das erste, der erste positive Effekt. Der zweite positive Effekt war, dass wir wussten, was die anderen können. Das ist extrem entlastend, weil wir haben, also das ist ja das sogenannte transaktive Gedächtnis in der Psychologie. Wir wissen, was die anderen wissen. Das heißt, ich weiß, wo ich hingreifen kann, wo ich mich beraten lassen kann. Und das war der zweite Effekt. Und der dritte Effekt war, dass wir am nächsten Tag unsere Ziele aufgeteilt haben und wir das auf Basis der Stärken-Workshop, wo wir wussten, okay, das ist die Stärke, es ist ein neues Projekt, wir brauchen eine Kollegin, die innovativ ist, die gerne im Konzeptionellen arbeitet. Und dann arbeitet sie aber mit einer Kollegin, die gerne umsetzt und die übernimmt das dann irgendwann einmal, das Projekt, wenn es um die Umsetzungsphase geht. Und so können wir auch die Projekte gut aufteilen.
Ja. Ja, das ist ganz wichtig, ne, weil, also wenn wir, da, du sagst es ja, also wenn wir halt rekrutieren und wir machen es wirklich aus dem Bauch heraus, dann sind wir immer dabei, dass wir the same, same rekrutieren, weil wir fühlen, aber das Bauchgefühl sagt uns, ach, das passt. Und dann fehlt aber oftmals wirklich bestimmte Kompetenzen, bestimmte Fähigkeiten, die wir aber im Team brauchen, nur die werden wir nie rekrutieren, weil die uns ja fremd sind. Und damit sind wir natürlich schon bei genau dem Thema, wie kann ich in einem Team so führen, dass ich wirklich inklusiv bin, dass ich halt unterschiedliche Kompetenzen herzlich willkommen heiße. Und wenn da mal ein ganz bunter Vogel dabei ist, genau den auch dafür einsetze, wo ich es brauche. Also ansonsten bekomme ich ja diese unterschiedlichen Anforderungen, Herausforderungen, in denen wir heute stehen, kriegen wir gar nicht hin. Aber wie integrierst du denn dieses Positiv Leadership und das Growth Mindset in den Führungsalltag, sodass du wirklich gut mit deinem Team ins Tun kommst? Jetzt hast du das nach dem Stärken-Workshop einfach mal herausgefunden, wer hat welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen, was braucht ihr selber, also was braucht ihr, um eure Ziele zu erreichen? Wie machst du das dann im Arbeitsalltag?
Ja. Es gibt ja diese Komponenten des Positive Leadership, wenn wir jetzt auf Basis des Konzepts von Permalit, von Markus Ebner sprechen, wo es um positive Emotionen geht, wo es um Meaning geht, wo es um Relationship geht, also die Beziehung zu den Menschen, wo es um Engagement geht, ja, dass ich mich auch zugehörig, aber auch zu den Themen passend zugeteilt fühle und im Accomplishment. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein eher neueres Konzept, das Positive Leadership, aber es gab es ja schon wo wir vorhin gesprochen haben, in der Selbstbestimmungstheorie eigentlich sehr ähnlich. Ja. Es geht immer um das, dass wir herausfinden, was für Stärken, und das ist ja dargelegt, ja, wenn ich weiß, was für Stärken meine Mitarbeitende haben, und wenn die das auch gegenseitig können, kennen und wissen, dann ist einmal dieses E von Engagement, das wird ja schon mal gestärkt dadurch. Das ist einmal das Erste. Das Thema Accomplishment, wir haben klare Ziele, wir vereinbaren die am Anfang des Jahres, aber ich verlange auch von den Kolleginnen und Kollegen selbst nachzudenken, was denn so die ihr eigenen Ziele sein könnten. Also die haben auch die Möglichkeit, wir haben jetzt im Dezember zum Beispiel auch einen Workshop gemacht mit einem Teil des Teams, was sehr strategisch arbeitet, dass sie mir sagen, okay, aus ihrer Erfahrung in diesem Jahr, was sie gemacht haben, was sind denn die logischen nächsten Schritte? Wir arbeiten hier sehr datenbasiert, also das ist auch ein bisschen einerseits aus den Kolleginnen, die mit denen ich arbeite, und andererseits natürlich auch mein Bedürfnis, dadurch, dass ich eben auch die digitalen Themen auf der VU aufgebaut habe und Statistik, also ich arbeite wirklich viel lieber mit evidenzbasierten Themen, und als dass ich sage, na, 3 Leute hatten dieses Problem bei 18.500 Leuten, also machen wir das. Das heißt, ich habe die Leute gefragt, okay, was ist eure Erfahrung, wo habt ihr die Daten gesammelt? Und welche Projekte schauen wir an? Also das heißt, auch wieder hier Kompetenz und Autonomie zu geben, selbst zu entscheiden, welche Ziele wir setzen können. Natürlich reflektieren wir das gemeinsam mit unserem Chef dann auch und mit dem Vorstand. Ja. Und das ist natürlich selbstverständlich dabei. Also das heißt, Ziele setzen, Accomplishment, diese Ziele so zu verteilen, dass sie stärkenorientiert auch umgesetzt werden können, wobei das geht nicht immer zu 100%, aber wir wären ja schon froh, wenn die Leute halbwegs glücklich ihre Jobs machen, wenn wir uns die Prozente anschauen, wie viele sehr unglücklich sind im Job, wenn man sich jetzt Gallup-Studien oder so anschaut. Positiv, ja, dieses Aspekt von positive Emotionen so hervorzurufen, finde das extrem wichtig. Ich finde, ich könnte da auch mehr machen dazu. Habe ich auch früher. Wir haben auf der View zum Beispiel so einen Smiley gehabt, so einen gelben Smiley, den wir uns wöchentlich hat jemand anderer diesen Smiley gehabt und war verantwortlich für diese Woche, dass es auch mal ein paar Spaß gibt. Also wir haben zum Beispiel ein Kanban-Board, an dem wir uns anschauen, was sind für Ziele erreicht worden, und das feiern wir im Celebration-Meeting, wir feiern aber auch Geburtstage nach, und ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man immer wieder als Führungskräfte Events setzt. Wir haben hier einen großen Tisch, wir haben unten eine Kantine, aber wir holen uns immer unser Essen und essen jeden Tag Mittag zusammen, die Kolleginnen und Kollegen, die halt da sind und nicht im Homeoffice sind. Wir schauen, wir haben zum Beispiel vor den Weihnachtsfeiertagen eine coole Kollegin aus dem Controlling, sammelt Geschenkskartons für Kinder in armen Ländern, Rumänien etc., beziehungsweise Waisenhäusern in diesen Ländern. Und also arme Länder ist ein bisschen nicht sehr schön gesagt, sondern einfach an Kinder, die arm sind und die es nicht leisten können oder keine Geschenke bekommen. Und wir haben das als ein Team-Event gemacht. Wir haben dann Spielzeug gesammelt und haben 40 dieser Kartons zum Beispiel erstellt und haben's zur Kollegin gebracht. Also solche Events schauen wir, dass wir immer wieder reinbringen. Lachen ist etwas, was ich gerne sehe, gerne höre und ich fördere, denn wir wissen, dass positive Emotionen auch für die Leistung und für das Wohlergehen unserer und für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden extrem wichtig sind.
Mhm, absolut.
Ja, also so.
Ja. Ja, und das dafür, wenn ihr sagt, ihr habt diese Relations, ne, ihr setzt euch zusammen, macht es als Team-Event, fördert das gemeinsam auch mit diesen Geschenkideen, also dann ist das schon so ein Wir-Konzept, ne? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in dem Positive Leadership, dass wir wirklich diese Zugehörigkeit, dieses Gemeinsame, dieses Wir auch fördern.
Genau, vielleicht kann ich hier noch was ergänzen. Wir haben auch jeden Donnerstag, das habe ich auch schon früher auf der Donau-Universität schon mal eingeführt gehabt und war auch ein tolles Konzept. Wir haben jeden Donnerstag eine halbe Stunde eine Lernreise. Da können sich die Kolleginnen ins OneNote eintragen und können etwas vorstellen. Etwas, was ihnen die Arbeit erleichtert, sei es irgendwelche Tools, die sie verwenden. Wir haben aber auch eine Kollegin, die hat seit 30 Jahren arbeitet sie als Ersthelferin und im Rettungsdienst und hat uns erzählt, okay, wie kann man Menschenleben retten? Wirklich, diese halbe Stunde ist frei von Vorgaben. Es geht nur darum, dass wir voneinander lernen. Das ist auch sehr förderlich. Einerseits fürs Teamgefüge, andererseits also wir sind die Personalentwicklung, wer, wenn nicht wir.
Aber wie sieht das denn im Alltag aus, wenn jemand nicht mitmachen möchte, wenn dem jemand ausweicht?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ein komplexeres Thema. Also ich bin sehr direkt und offen, muss ich ehrlich sagen. Also vielleicht grundsätzlich mal zum Feedback geben. Auch das habe ich schon in der Wirtschaftspädagogik gelernt. Man gibt ja positives Feedback, da kann man ja gerne, also das ist auch sehr gut in die Führung zu involvieren, dass man sagt, okay, positives Feedback kann man auch affektiv geben. Das heißt, man kann die Sachen, die gut laufen, auch mal einfach mit einem gut gemacht, toll, hey, das Konzept ist super cool geworden, weil auch immer betonen. Wenn es negatives Feedback gibt oder wenn es kritisches Feedback gibt, dann muss es ja immer kognitiv sein, es muss auf Basis der Information sein. Das heißt, das ist mal so das eine, wie ich mit Feedback grundsätzlich umgehe. Das andere ist, wenn jemand nicht mitzieht, kann natürlich sehr viele Gründe haben. Wenn wir jetzt davon gesprochen haben, dass viele Menschen vielleicht in Anführungszeichen auf der falschen Position sitzen. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Also ich habe einmal gehört, eine Führungskraft gesagt, und dann wurde ich zur Führungskraft Position befördert, aber hat das dann eher als eine Strafe formuliert. Dann musste ich führen. Ich glaube, in den Konzepten, die wir haben, ist einerseits, es werden oft Führungskräfte aus Expertentum, sie sind super gute Fachkräfte, sie werden Experten, bekommen aber wirklich nicht die Ausbildung als Führung. Also einerseits nicht die Ausbildung, es liegt ihnen nicht im Blut. Das heißt, einerseits müssten wir dort ansetzen, dass Expertentum genauso wertgeschätzt wird wie Führung. Also mal jetzt auf der Meta-Ebene gesehen, wenn du das ansprichst. Wenn es um Mitarbeiter und was du jetzt gesagt hast, ich glaube, da muss man das natürlich, dieser Dame oder Kollegin, da müsste man das natürlich eröffnen, was es noch für Optionen gibt. Also vielleicht kennt die erstens einmal gar nicht. Zweitens, direkt ansprechen, was man nicht gut findet, ja, und warum es man es nicht gut findet und wirklich an Beispielen festlegen. Also auch nicht zu sagen, ich finde, du bist immer mürrisch und alles, was ich positiv beschreibe, beschreibst du negativ, sondern man müsste sagen, hey, in diesem Beispiel hast du das gesagt und in dem Beispiel hast du das gesagt. Und ich glaube, das führt zu dem und dem. Also das ist das Nächste. Und das Dritte ist, es kann ja auch wirklich gut sein, dass die Position und die Tätigkeiten, die diese Person macht, sie so dermaßen frustrieren, dass sie low performen. Ich glaube nicht, dass es gibt keine low performer, sondern es gibt Personen, die schlecht performen. Aber das heißt nicht, dass sie schlecht performen würden, wenn sie vielleicht den richtigen Job hätten oder die richtige Aufgabe. Ich kann jetzt ein Beispiel nennen. Ich habe länger mit einer Führungskraft gesprochen. Sie hat gemeint, sie hat jemanden im Team über 50, super frustriert, möchte gar nichts mehr machen, schreibt am liebsten irgendwelche Bücher und irgendwelche Texte, die aber eigentlich eher private Geschichten sind. Und dann habe ich sie gefragt, na, wie schaut's denn aus? Kannst du sowas brauchen in deinem Team? Kannst du jemanden, der dir Texte schreibt, brauchen in deinem Team? Weil der hat ja komplett was anderes gemacht, der Herr. Da hat sie gesagt, naja, sicher brauche ich das in dem und dem und dem Fall. Habe ich gesagt, na, hast du ihm das mal angeboten? Wenn er eh schon gern schreibt und gern in einem Buch schreibt, ja, dann ist diese Person vielleicht textbegabt und kann super Kommunikationsthemen übernehmen. Und das fand sie total verblüffend. Und für mich war das aber selbst okay. Mhm. Der hat offensichtlich eine Leidenschaft, aber du siehst sie nur nicht. Das zum Beispiel. Ja? Mhm. Das heißt, man müsste herausfinden, warum die Person frustriert ist. Warum ist die Person negativ? Bevor ich einfach nur sage, schlecht performt.
Genau, also wirklich das von der Person wegzunehmen und das immer auf die Situation, da ist gerade schlecht performt, aber es ist kein Low Performer. Das heißt, immer wieder in die Situation zu bringen und weg von der Person. Genau, ja. Wir kommen auch ganz allmählich zum Ende. Und wir hatten im Vorfeld, glaube ich, schon gesagt, dass es noch das Buch gibt, was du ganz besonders empfehlen möchtest von dem SAP Global HR-Chef, die große Potenzialverschwendung. Das hat dich, glaube ich, auch noch ganz besonders beeindruckt, dieses Buch.
Beeindruckt, ja, auch. Ich würde sagen, es sammelt all das zusammen oder fasst das sehr gut zusammen, wofür auch ich stehe. Also da wird das Thema Growth Mindset, Potenziale erkennen, sei es jetzt Frauen, sei es Minderheiten, sei es, wo gibt man Menschen Chancen und Möglichkeiten, etwas zu tun. Das sind alles Themen und ich finde, das ist extrem ein gutes Beispiel, ein gutes Buch für Zusammenfassung von den Themen, die wir besprochen haben und die so aus meinem ganzen, meiner Leadership-Erfahrung oder meiner Beratungserfahrung auch auf der WU Executive Academy sehr toll zusammengefasst ist, ja.
Ja, danke für diesen Buchtipp. Denke, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich das nochmal anschauen, also auch nochmal mit dir auch Kontakt aufnehmen. Erstmal ein großes, großes Dankeschön für deine Zeit und dass du uns so viel Einblick gibst in das, was dich bewegt hat, was dich bis dahin geführt hat, wo du heute bist. Aber sag uns doch nochmal, was macht dir so richtig Freude? Was lässt dein Herz hüpfen, wenn du an die Arbeit denkst?
Spannende Frage. Also was mich total begeistert ist, wenn ich tüffle gerne, also ich denke gerne nach und löse Sachen gerne, die jetzt noch nicht gelöst sind. Also das heißt, wenn ich eine Frage habe und ich kann das noch dazu mit Menschen machen, die mich inspirieren mit ihren Gedankengängen und wenn wir dann gegenseitig uns befruchten und es sprüht nur so vor Ideen, dann freue ich mich total, ja.
Schön. Genau, das heißt also gemeinsam wieder Lösungen finden und zwar auch vielleicht in Dingen, wo man weiß, ah, eigentlich weiß ich die Idee doch gar nicht, kann sie vielleicht auch gar nicht alleine lösen, sondern sie ist zu komplex, als dass man jetzt alleine gleich etwas von den eigenen Ressourcen dazu bringt, dass man eine Lösung hat und dann steckt man halt die Köpfe zusammen. Ich mag das auch gerne, ich sage immer, lass uns spinnen, um dann... Und diese Spinnen hat bei mir, also jetzt nicht dieses Spinnennetz, aber durchaus dieses Miteinander irgendwas verweben und dann eine gute neue Lösung zu finden oder vielleicht etwas, wo ich gedacht habe, ach, das wusste ich ja gar nicht, dass dabei herauskommen kann.
Das klingt
super. Katharina, danke für deine Zeit. Danke auch für deine Insights. Und in den Shownotes werden wir auf jeden Fall deine Kontaktdaten veröffentlichen, auch den, ja, wo du erreichbar bist, deine LinkedIn-Kontakte und nicht deine Kontakte, sondern dein Profil und aber auch das Buch. Ja, und dann sage ich dir für heute ein großes, großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Danke, danke.
Barbara, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, du. Danke. Lass uns einfach weiter die Köpfe zusammenstecken oder weiter spinnen oder tüfteln. Mal schauen, was sich da in dieser Arbeitswelt noch verändern kann. Dass die Arbeitswelt so wird, wie wir sie uns wünschen. Dann alles, alles Gute. Danke
dir. Alles gut. Danke, Barbara.
Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.